Total Sozial, der Podcast mit Lydia Jäger. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
Wer Kinder hat, der hat sich vielleicht auch mit der Suche nach einem Paten oder einer Patin beschäftigt. Jemand, der für das Kind da ist, an den es sich immer wenden kann, ein Ansprechpartner in allen Lebensfragen. Schön, wenn man so jemanden hat. Der Sozialdienst katholischer Frauen, der SKF in München, der hat ein Projekt, das Patenschaften vermittelt. Aber nicht nur für Kinder, sondern für ganze Familien. Denn die brauchen auch oft ein bisschen Unterstützung. Was hinter den Familienpatenschaften steckt, wer Pate werden kann und was dieses ehrenamtliche Engagement so wertvoll macht, das ist heute Thema hier bei uns bei Total Sozial. Bei mir ist zu Gast Johanna Klemm. Sie koordiniert die Familienpatenschaften beim SKF. Hallo.
Hallo.
Und Claudia Kindler ist auch hier. Sie ist selbst Familienpatin. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Ja, danke schön für die Einladung.
Vielleicht fangen wir mal an, Frau Klemm, mit Ihnen, mit so einer allgemeinen Vorstellung des Projekts. Können Sie ganz kurz uns erklären, welche Aufgaben Sie jetzt beim SKF im Bereich Familienpatenschaften haben?
Die Familienpatenschaften sind ein Angebot für Familien, die innerhalb der letzten 3 Jahre ein Kind bekommen haben. Und die Geburt von einem Kind ist ja immer was super Schönes, was aber auch mit vielen Belastungen in der nächsten Zeit danach einhergehen kann. Und die Familienpatenschaften sind ein Angebot, das die Familien in dieser sensiblen Phase unterstützt. Und die Familien, die zu uns kommen, haben immer noch ein zusätzliches Thema, also etwas, was das Ankommen mit Kleinkind, mit Baby einfach schwieriger macht. Das kann sein, dass es einen Migrations- oder Fluchthintergrund gibt, kann aber auch einfach eine Mehrlingsgeburt sein, schnelle Geburtenfolge, große Geschwisterkinder oder Babys mit Behinderungen, verstorbene Geschwisterkinder oder Elternteile, also ganz viele unterschiedliche Themen, die einfach das Ankommen mit Kind erschweren.
Also man hat sowieso schon genug zu tun und braucht dann auch oft Unterstützung, sei es von der eigenen Familie oder so. Wenn die jetzt nicht da ist und noch eine Problematik draufkommt, dann ist man bei Ihnen also an der richtigen Adresse.
Genau, gerade Alleinerziehende oder Familien, keine Großeltern, keine Tanten, Onkel oder andere Bekannte in der Nähe haben, die unterstützen können, kommen häufiger zu uns.
Und Sie, Frau Kindler, Sie engagieren sich selbst als Patin. Vielleicht können Sie uns ganz kurz so einen Einblick geben, seit wann machen Sie das und was hat Sie dazu bewogen?
Gerne. Also ich mache das jetzt seit fast 4 Jahren und ich habe mit dem Eintritt in die Rente gedacht, dass ich mich ehrenamtlich engagieren möchte. Ich habe das vorher auch schon gemacht bei anderen Familien im anderen Kontext und es hat mir immer sehr gefallen, weil man einfach ganz andere Lebenswelten dadurch kennenlernt. Und dann bin ich auf den SKF gekommen und habe mehrere Gespräche auch geführt. Man muss ja auch sehen, welche Motivation dahinter steht, welche Familie geeignet sein kann. Und dann bin ich an eine Familie aus dem Irak vermittelt worden, die 3 Kinder haben, 2 kleine Kinder dicht hintereinander und das ältere Kind, die war damals eingeschult und hatte ein bisschen Schwierigkeiten auch in der Schule. Und da ich früher viel unterrichtet habe, bin ich dann an diese Familie gekommen und seitdem betreue ich das ältere Mädchen und auch eigentlich die beiden Schwestern, mit denen habe ich jetzt auch schon ein engeres Verhältnis.
Also so eine richtige Patin eben.
Genau, das kann man so sagen. Auch jenseits der Schule, dass man Sachen unternimmt. Ursprünglich war ich sozusagen die Nachhilfelehrerin und das hat sich aber ein bisschen ausgeweitet, auch auf andere Aktivitäten. Schwimmen und Radfahren und so weiter.
Weil Sie gesagt haben, Sie haben früher unterrichtet. Wollen Sie uns ein bisschen was über Ihre Person noch erzählen? Was haben Sie früher gearbeitet? Was haben Sie so gemacht? Wie ist Ihre eigene familiäre Situation?
Ja, ich habe keine eigenen Kinder, aber ich mag Kinder gerne. Ich habe 4 jüngere Geschwister, die sind also teilweise bis zu 18 Jahre jünger als ich. Und die sind aber nicht hier in München. Und von daher habe ich gedacht, gibt es andere Möglichkeiten? Und dadurch bin ich eigentlich dann dazu gekommen. Ich habe früher Erwachsene unterrichtet beim Goethe-Institut. Und dieser pädagogische Aspekt hat mich eigentlich auch immer interessiert. Und gerade bei Kindern ist es ja wichtig, dass man eine emotionale Beziehung auch aufbaut. Und wie gesagt, ich hatte auch schon vor dem Eintritt in die Rente mal 4 Jahre lang 2 Mädchen betreut. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich so eine ganz andere Welt. Man ist sehr abgelenkt von allen Niederungen des Alltags, wenn man mit Kindern zu tun hat. Und deswegen habe ich gedacht, das ist vielleicht auch etwas, was ich jetzt in der Rente etwas verstärkt machen kann.
Mhm. Sie haben
so eine Art Oma-Ersatz.
Weil Sie gesagt haben jetzt im Vorgespräch, Sie sind ursprünglich aus Hamburg und sind aber wie lange schon hier in München?
Über fast 50 Jahre, ja.
Dürfen wir Alter verraten?
Ich werde im nächsten Jahr 70.
Das kann man dann ordentlich feiern. Was, Frage geht wieder an Sie, Frau Klemm, was versteht man denn genau jetzt unter einer Familienpatenschaft? Wie kann sich das gestalten? Wie kann es ausgestaltet werden? Wie kann die aussehen?
Tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Also unsere Patenschaften sind so vielfältig wie die Familien, die wir begleiten. Das reicht von der alleinerziehenden Akademikerin vielleicht auch, die unerwartet in diese Situation geschlittert ist und gerade überfordert ist mit Ankommen neu in München und Kleinkind, bis zur Familie mit 5 oder 6 Kindern, die vielleicht einen Fluchthintergrund haben. Und so unterschiedlich sind dann eben auch die Patenschaften. Wir haben Patenschaften, Familienpatinnen, die vor allem was mit den Mamas unternehmen und einfach mal ein offenes Ohr für die Mama haben und mit ihr vielleicht einen Kaffee trinken gehen oder sie mal zu einem Arztbesuch begleiten, weil es einfach anstrengend ist, mit 2 kleinen Kindern beim Kinderarzt zu sitzen oder beim Zahnarzt oder was auch immer. Wir haben Familienpatinnen, die wie Frau Kindler vor allem mit einem Kind was unternehmen oder mit mehreren Kindern, um die Eltern einfach komplett zu entlasten, damit die Eltern vielleicht auch mal einen Moment Zeit für sich haben oder alleine den Haushalt schmeißen können oder duschen können, ohne dass 4 Kinder um sie drumherum wuseln und Aufmerksamkeit haben wollen. Aber tatsächlich ist es super individuell. Die Paten und Patinnen machen die Termine mit den Familien selbst aus. Es hängt auch ganz viel gerade von der Familiendynamik ab, die sich auch im Laufe der Zeit entwickelt.
Also es ist wirklich schon viel mehr als ein Babysitter oder eine Leihoma. Also zum einen, wenn ich das so raushöre, ist es auch für die ganze Familie einfach ein Ansprechpartner zu allen möglichen Fragen, auch mehr eine Unterstützung und Hilfestellung.
Genau, also einfach eine Beziehungsperson, eine Ansprechperson für die gesamte Familie. Dabei muss man aber nicht unbedingt die Verantwortung übernehmen, für jedes Problem eine Antwort zu haben, sondern es reicht vollkommen, ein offenes Ohr zu haben. Und wir sind auch als Koordinatorinnen im Hintergrund. Jede Familienpatin hat eine Koordinatorin, die sie begleitet und immer ansprechbar ist und die auch bei jedem Problem was an die Hand geben kann. Also zum Beispiel, wenn eine Familie ihre Patin anspricht, von wegen, wir haben Schulden, wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen, dann kann die Patin problemlos mich anrufen und sagen, hey, das Problem ist aufgetaucht, was tue ich damit? Mhm. Und kann das quasi abgeben. Man ist als Patin also nicht auf sich allein gestellt.
Und Sie können dann zum Beispiel an die Schuldenberatung der Caritas vermitteln
oder
sowas.
Genau.
Und es ist ja ehrenamtlich, also es kostet aber auch nichts auf der anderen Seite, oder? Weil jetzt ein Babysitter natürlich kann sich ja nicht jeder leisten, es ist nicht so günstig. Genau. Aber Ihr Angebot ist kostenlos.
Ja, ganz viele Familien, die wir begleiten, sind von Armut betroffen und die könnten sich so eine Unterstützung einfach nicht leisten. Und es eben genau durch diese Beziehungsebene auch nochmal eine andere Qualität von Beziehung als mit einem Babysitter oder einer Babysitterin.
Mhm. Frau Kindler, Sie haben uns schon kurz den ersten Kontakt so erzählt. Wollen Sie da noch ein bisschen drauf eingehen? Sie haben sich erst um das ältere Kind gekümmert und jetzt übernehmen Sie quasi für die beiden Kleineren auch noch so ein bisschen die Aufsicht oder die sind da Ansprechpartnerin? Wie hat sich das so entwickelt? Wie sind Sie mit dem Projekt in Berührung gekommen und was hat Sie damals einfach da neugierig gemacht?
Ja, also wie ich schon gesagt habe, es gab einige Vorgespräche mit der Koordinatorin und die hat dann diese Familie, die aus dem Irak kommen, Kurden, Jesiden von der Religion her, vermittelt. Und der Anlass war, wie gesagt, dass das älteste Kind, die in die Schule gekommen war, Schwierigkeiten hatte, auch so Konzentrationsschwierigkeiten. Und die Eltern können halt nicht helfen. Das ist wirklich ein großes Problem bei Familien mit Migrationshintergrund allgemein, glaube ich. Und dann habe ich eigentlich schulisch das älteste Kind betreut, Melissa. Und wir haben eine sehr gute Beziehung auch aufgebaut. Es war immer ein bisschen schwierig von der Wohnsituation her, weil das Kind kein eigenes Zimmer hat. Dann wuselte die Schwester auch immer damit rum. Später dann noch das dritte Kind, das dann geboren wurde, jetzt vor 2 Jahren. Aber inzwischen ist in dem Schlafzimmer der Mädchen ist ein extra Schreibtisch aufgebaut. Der wurde auch über Spenden finanziert. Und da können wir uns jetzt immer zurückziehen und machen die Hausaufgaben. Und weil ich nicht so einseitig eigentlich immer nur als die Nachhilfetante da auftauchen möchte, habe ich dann also natürlich auch andere Dinge mit Melissa gemacht mit dem Kind. Ich habe schon erwähnt, wir sind dann mal irgendwie Kaffee trinken gegangen oder mal ein Eis essen nach der schulischen Arbeit. Und wir haben auch gespielt manchmal nach dem Unterricht noch. Und dann sind die 2 kleineren Mädchen, also die mittlere Sila, die jetzt 4 ist, ist dann auch dazu gekommen. Und vor allem haben wir gelesen. Wir haben also Bücher dann auch aus der Bibliothek ausgeliehen. Das war sehr wichtig, dass ich mit Melissa in die Bibliothek gegangen bin, dass sie gesehen hat, was es da alles gibt und so. Dass wir dann Bücher ausgeliehen haben und auch versucht haben, ein bisschen zu lesen. Und da sind die beiden kleineren Schwestern jetzt auch total mit drauf angesprungen. Und also ich muss dann jedes Mal mit den beiden anderen auch noch ein bisschen was lesen oder ein Bilderbuch angucken, Wimmelbücher und so weiter. Und ich hoffe, dass sie dadurch auch ein bisschen von den sozialen Medien abgelenkt werden. Denn das ist auch ein Problem in der Familie, riesengroßer Bildschirm im Wohnzimmer. Der Papa sitzt dann oft davor und guckt und die Kinder auch Entenvideos und so weiter. Also ich versuche das so ein bisschen auch die Eltern dafür zu sensibilisieren, wie wichtig es ist, dass die Kinder so eine Beziehung zu Büchern auch bekommen.
Und damit ja auch zur deutschen Sprache.
Ja.
Das ist wahrscheinlich auch eine wichtige Aufgabe von Ihnen.
Natürlich, ja. Also die Schwestern sprechen untereinander Deutsch, aber mit den Eltern sprechen sie Kurdisch. Und man merkt schon auch, dass natürlich der Wortschatz doch manchmal begrenzter ist als von einem gleichaltrigen deutschen Kind, das würde ich schon so sagen. Mhm. Und deshalb ist es wichtig, dass man so Interesse weckt auch für Bücher. Und mit Melissa, mit der Älteren, das klappt eigentlich gut. Die liest auch jetzt gerne und die kann das eigentlich auch ziemlich gut. Aber es ist natürlich oft schwierig, weil sie auch nicht so einen Rückzugsraum richtig haben, so, wo sie auch mal alleine sich dann konzentrieren können.
Haben Sie da auch so ein bisschen drauf hingewirkt und mit den Eltern gesprochen und gesagt, die braucht hier für Hausaufgaben einen ruhigen Platz? Und
ja, das hat die Mutter auch schon selber bemerkt und die wollten dann, die Mutter hat sich das sehr gut überlegt, wo man in diesem Schlafzimmer dann noch einen Schreibtisch aufstellen kann. Und hatte dann selber auch geguckt im Internet und so. Und wir haben dann einen gefunden mit einem Stuhl und auch mit einer kleinen Lampe. Und da haben wir jetzt einen ruhigen Platz. Und in der Zeit, wo ich dann mit Melissa die Hausaufgaben mache oder auch auf Proben wir uns ein bisschen vorbereiten, dass die Schwestern dann in dem anderen Zimmer sind. Und das geht eigentlich sehr gut. Die stören uns auch nicht. Und ich verspreche dann aber den Schwestern immer, wenn wir fertig sind mit den Hausaufgaben, dann kommen die dran und dann gucken wir uns auch ein Buch an.
Also, wie sie es anhört, die Kinder empfangen sie mit offenen Armen.
Ja.
Freuen sich, wenn sie kommen.
Ja, total. Die stehen immer in der Tür und hüpfen vor Freude.
Gutes Zeichen.
Ja. Also auch die Ältere, also die hüpft vielleicht nicht mehr, aber doch fast, sie hüpft auch meistens, genau.
Ja, schön. Also von den Kindern werden sie herzlich empfangen. Wie ist das so bei den Eltern? Sind die auch offen ihnen gegenüber?
Ja, total. Also doch, auf jeden Fall. Ich meine, man muss ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht so als die Tante für alles dann auch angesehen wird. Denn die Eltern haben ja auch eine Verantwortung. Gerade der Papa, der hat schon, glaube ich, so ein eher traditionelles Rollenverständnis. Der holt die Kinder dann von der Kita ab, das schon. Aber so was schulische Belange betrifft, da hält er sich raus. Die Mutter nicht. Die Mutter hat auch Kontakt zur Lehrerin. Aber es ist doch was anderes, wenn man nicht Muttersprachler ist. Das ist dann wirklich schon schwieriger, das merke ich auch. Und ich habe auch mit der Lehrerin teilweise Kontakt gehabt, aber ich will mich auch nicht zu sehr da einmischen. Ist ja auch eine Aufgabe dann der Eltern. Die Mutter nimmt es auch wahr, aber es ist nicht schlecht, wenn man so als Backup im Hintergrund auch dann vielleicht mal einen Ratschlag geben kann.
Ja, also es ist ja immer gut, sich austauschen zu können. Wie muss man sich das dann vorstellen? Sie haben gesagt, Sie wollen nicht nur auch die Nachhilfelehrerin sein. Werden Sie auch gekuschelt und umarmt oder ist es dann doch eher ein, ja, also man freut sich, aber es ist trotzdem noch irgendwo eine Distanz da? Oder ist es schon wirklich auch sehr familiär?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, die Kinder sind sozial in ihrer Familie sehr aufgehoben. Es ist ein sehr harmonisches soziales Umfeld. Das heißt, die mögen mich sehr gerne, aber es ist nicht so, dass sie bei mir irgendwas suchen, was sie zu Hause nicht bekommen. Das kann ich, glaube ich, schon auch so sagen, ja.
Also sie sind jetzt nicht wie eine Oma, bei der man dann auch auf dem Schoß sitzt und sich hinkuschelt?
Doch, die Kleinen schon natürlich. Die sind immer auf meinem Schoß, wenn wir irgendwie Bücher lesen. Das schon auf jeden Fall. Aber Melissa, die wird 10, da ist das anders. Aber ich bin für Melissa dann ja schon so eine wertvolle Bezugsperson, aber nicht so mit Kuscheln. Nein, das okay. Nicht.
Mhm. Ja, das ändert sich natürlich auch dann mit zunehmendem Alter.
Ja.
Sie haben schon gesagt, es gibt ganz viele Formen von Patenschaften, Frau Klemm beim SKF. Und es wird auch geguckt, wer so zusammenpasst. Wie wird das so ermittelt?
Wir lernen unsere Familien alle selbst kennen, versuchen herauszufinden, was braucht die Familie, passt die Familie überhaupt in das Angebot, kann eine Ehrenamtliche oder ein Ehrenamtlicher, wir haben auch männliche Paten, das bieten, was die Familie braucht? Oder brauchen wir an der Stelle eine professionelle Sozialpädagogin? Müssen wir hier jemand anderes mit einschalten? Das klären wir immer vorher ab, lernen alle Familien eben persönlich kennen, versuchen das Ehrenamt zu erklären und lernen auch unsere Paten und Patinnen natürlich kennen und überlegen uns dann aufgrund von diesen beiden Eindrücken, wer kann gut zu wem passen, wer wohnt auch in der Nähe von wem, weil gerade wenn für ein Ehrenamt ganz viel Fahrzeit drauf geht, dann hat man schon ganz viel von der Zeit, die man ohnehin schon verschenkt, an den ÖPNV geschenkt, mehr als an die Familie, ja. Weswegen das natürlich auch immer viel reinspielt. Also wer wohnt in der Nähe voneinander, wer hat einen recht kurzen Fahrtweg oder ist vielleicht auf dem Rückweg von der Arbeit, so dass man das verbinden kann mit anderen Terminen. Aber auch ganz viel, wer möchte was machen, wer hat welche Hobbys, welche Interessen, wer könnte gut zu wem passen. Und dann gibt es ein Matching, nennen wir das,
ja.
Bei dem eine Koordinatorin der Patin oder dem Paten eine Familie vorstellt. Häufig ist das irgendwo auf einem Spielplatz oder einem neutralen Raum, wo man sich einfach mal kennenlernen kann, gucken kann, sind wir uns überhaupt sympathisch? Können wir uns das vorstellen, zusammen in eine Patenschaft zu starten? Und dann telefonieren wir immer ein paar Tage später hinterher, dass sich das auch so ein bisschen setzen kann und man drüber nachdenken konnte und der oder die Ehrenamtliche auch nicht in dem Moment sagen muss, das ist es nicht, die Familie kann ich mir jetzt nicht vorstellen, sondern dass man eben in Ruhe sagen kann, das passt für mich oder das passt nicht für mich. Und wenn dann beide einverstanden sind, beide Seiten, tauschen wir Kontaktdaten aus und dann kann es mit der Patenschaft losgehen. Aber gerade am Anfang telefonieren wir auch noch viel hinterher und fragen nach, wie ist es gelaufen auf beiden Seiten? Passt es wirklich für Sie mit der Patin, dem Paten, mit der Familie? Haben Sie da so ein bisschen Ihre Rolle gefunden? Auch einfach, um am Anfang zu schauen, dass es wirklich einen guten Start findet.
Mhm.
Und die Ehrenamtlichen sich auch nicht alleine gelassen fühlen und da alleine mit klarkommen müssen, mit was für Themen die Familie auf sie zukommt und dass das auch eine komplett andere Lebensrealität ist.
Oftmals kommen wahrscheinlich Patinnen, Paten und die Familien aus unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten. Ne?
Ja, genau. Das ist eigentlich auch das Gewinnbringende für beide Seiten, dass man eine ganz andere Lebensrealität kennenlernt und die Kinder häufig ganz neue Möglichkeiten eröffnet kriegen und wirklich einfach den Blick kriegen, so könnte ich mein Leben auch gestalten. Oder das ist eine Option, der ich folgen kann.
Also auch ein Vorbild finden im Leben, das ist ja auch Aufgabe eines Paten, einer Patin. Zeit ist auch ein Faktor. Sie haben es gerade angesprochen. Wie viel Zeit verbringen Sie mit Ihrer Familie? Wie gestalten Sie die Patenschaft so im Alltag?
Also ich bin in der Regel einmal die Woche da, mindestens, um die schulischen Aufgaben zu betreuen. Und am Wochenende, je nach Bedarf, also auch für Freizeitgestaltung, teilweise bietet der SKF, also Frau Klemm, auch Unternehmungen an, die wirklich ganz toll sind. Da haben wir zweimal sehr schöne Ausflüge auch inzwischen gemacht. Das ist dann wirklich ein sehr schönes Angebot, einmal im Ägyptischen Museum, einmal im Linnbachhaus beim Blauen Reiter, wo dann hinterher noch ein Picknick stattgefunden hat. Da muss man sich nicht selber immer Gedanken machen, was mache ich jetzt mit dem Kind? Auch eben Dinge, die dann kostenlos sind. Und das ist eine sehr wertvolle Bindung auch an den SKF und das sind dann eben auch andere Dinge, die man als Patin dann gerne wahrnimmt. Auch für mich ist das super interessant da. Also im Ägyptischen Museum letztes Mal mit Kinderführung, das war ganz spannend, muss ich sagen. Und ansonsten eben auch am Wochenende, wenn ich Zeit habe und wenn Melissa Zeit hat, dann gehen wir mal Fahrrad fahren oder so. Das sind auch Dinge, die Kinder von zu Hause aus nicht mitbekommen. Das ist ein echtes Problem, Schwimmen und Fahrradfahren. Also das ist bei Familien mit Migrationshintergrund wirklich oftmals, glaube ich, ein großes, großes Problem. Und ja, also dann versuche ich, dass ich mit Melissa dann auf den Übungsplatz zum Fahrradfahren gehe. Das machen wir ein paar Mal. Schwimmbad waren wir auch schon, aber das reicht eigentlich nicht aus.
Okay, also den Schwimmunterricht können Sie dann nicht ersetzen, aber Sie bringen das Kind einfach schon mal ja mit dem Thema in Kontakt und
genau, naja, die haben schon in der Schule auch Schwimmunterricht, aber das reicht eben auch nicht. Ne? Das sind auch Sachen, die Kinder, die hier geboren sind, also mit deutschem Familienhintergrund, wo die Eltern mehr darauf achten, dass die dann auch Schwimmkurse machen und so, was dann in der Schule angeboten wird, das reicht hinten und vorne nicht. Und aber die Freude am Schwimmen, die ist bei allen Kindern groß und deswegen machen wir das dann auch, wenn die Zeit da ist.
Ja, gerade Fahrradfahren und Schwimmen sind häufig Aufgaben, die Paten und Patinnen mit übernehmen, weil viele Eltern mit Migrationshintergrund oder Fluchthintergrund einfach selbst nicht schwimmen können und dann natürlich auch sich nicht trauen, mit ihren Kindern ins Schwimmbad zu gehen. Das würde ich auch nicht, kann ich total nachvollziehen.
Ja, klar.
Genauso mit Fahrradfahren. Und da können wir manchmal auch in Schwimmkurse vermitteln, Kinder kostenlos vermitteln, aber es ist natürlich auch total schön, wenn die Kinder dann mit ihren Paten und Patinnen auch einfach diese Erlebnisse teilen. Und es ist natürlich auch ein schönes Erlebnis als Patin zu sehen, wie das Kind Fahrrad fahren lernt zum Beispiel und zu wissen später, das habe ich mit dem Kind ja geübt, ihm beigebracht oder ihr beigebracht. Das ist auch einfach ein schönes Erlebnis.
Ja, super wichtig. Solche Kompetenzen, ja, wie Fahrradfahren und Schwimmen, ist natürlich schön, wenn das dann auch im kleineren Rahmen oder persönlich mit dem Kind auch gemacht wird und nicht immer nur in der großen Klasse, in der Schule jetzt oder in der Schwimmschule, im Schwimmunterricht, weil viele brauchen ja dann einfach auch eine Vertrauensperson. Ne? Frau Kindler, gibt es denn so eine Situation, ein Moment, ein Erlebnis, was Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist in Ihrer Zeit jetzt als Patin?
Ja, also ich meine, das mit dem Fahrradfahren, glaube ich, ist schon ein wichtiges Erlebnis gewesen, weil Melissa in der Schule das dann nicht so konnte. Also die anderen Kinder konnten das schon alle und sie konnte es nicht. Sie hatte so ein ganz altes, schlechtes Fahrrad, das eigentlich dann für sie auch schon zu klein war. Und dann habe ich gedacht, irgendwie braucht sie auch ein richtiges Fahrrad, um dann Freude am Fahren zu haben. Und dann haben wir, ich habe erst gedacht, ein gebrauchtes Fahrrad, aber es war schwierig, das irgendwie zu bekommen. Und ich habe dann über eine andere Finanzierungsquelle haben wir dann sogar ein neues Fahrrad gekauft für sie. Und das ist wirklich ein Fahrrad, wo sie dann sehr stolz auch drauf war. Und wir haben dann wirklich ein paar Mal geübt. Und sie kann es jetzt einigermaßen, aber bei der Fahrradprüfung in der Schule in der 4. Klasse ist sie leider durchgefallen, weil es ihr an Übung fehlt. Also ich würde sagen, das war schon sehr wichtig, dass wir das überhaupt angegangen sind und eben auch ein paar Mal, also 2-3 Mal auf dem Übungsplatz das gemacht haben, wo sie dann auch das Gefühl hatte, sie lernt es jetzt. Aber in der Verkehrssituation ist sie dann einfach noch nicht sicher genug und Handzeichen und um die Kurve fahren und so weiter. Also das würde ich sagen, das ist jenseits von schulischen Erfolgen oder auch halben Erfolgen, würde ich sagen, war das schon sehr wichtig, auch dass ich als Patin das ein bisschen auch stärker gefördert habe.
Also es ist ein wichtiges Thema und wenn Sie jetzt nicht mit ihr wahrscheinlich Fahrradfahren geübt und gelernt hätten, dann hätte sie die Prüfung nicht mal mitmachen können.
Genau, das war nämlich auch schon die Sache, dass sie dann nur die Rollerprüfung machen sollte. Also sie hat jetzt schon mit dem Fahrrad das versucht, aber hat es eben noch nicht geschafft.
Wird sicherlich noch werden mit ihrer Unterstützung. Sie waren vorher auch schon ehrenamtlich engagiert. Was gibt Ihnen jetzt diese Patenschaft persönlich? Also wir haben jetzt viel drüber gesprochen, was Sie für die Familie tun, was sie für die Kinder leisten. Was ziehen Sie da für sich persönlich draus? Warum ist diese Patenschaft wertvoll für Sie?
Ja, da gibt es ganz viele Gründe. Also, wie ich schon gesagt habe, mit Kindern ist man irgendwie auf einer Ebene, wo man alles andere um sich herum vergisst. So, ne? Also, wenn ich vorher an irgendwelche blöden Sachen denke, die mich irgendwie belasten, die im Alltag irgendwie ja doch immer auftauchen. Wenn ich dann mit den Kindern irgendwie da Bücher habe und die sind total begeistert und wollen irgendwas spielen oder lesen und so, dann vergesse ich so alles um mich herum. Das ist schon wirklich auch ein sehr schönes Gefühl, ein sehr wichtiges Gefühl. Und ich merke natürlich auch, wie privilegiert man selber so aufgewachsen ist und auch materiell jetzt keine Sorgen eigentlich hat. Und man sieht dann doch immer, wie schwierig es für viele Menschen ist, so den Alltag zu bewältigen. Oder bei dieser Familie, die wohnen auf 50 Quadratmetern zu fünf. Das ist natürlich immer logistisch und organisatorisch eine große Herausforderung in vielen Bereichen, so mit Bad und Lernen und so weiter. Und das ist dann schon etwas, auch in meinem Beruf am Goethe-Institut habe ich auch vorwiegend mit Menschen zu tun gehabt, die eher privilegiert leben und doch auch materiell abgesichert sind. Und in dieser Hinsicht, also gerade in einer Stadt wie München, da sich so durchzuwursteln und zu sehen, wie man an eine größere Wohnung kommt. Sie sind seit 10 Jahren oder 6 Jahren irgendwie auf einer Liste, haben aber keine Möglichkeit bis jetzt gefunden, eine größere Wohnung für sich zu bekommen. Und das sind dann so Dinge, wo man sich selber sagen kann, also man hat irgendwie doch im Leben irgendwie Glück gehabt und dann möchte man auch ein bisschen was zurückgeben. Und von daher ist es auf vielen Ebenen ist es eigentlich ein schönes Erlebnis auch. Ja. Mhm.
Also es gibt einem auch selber etwas. Man gibt nicht nur etwas, man bekommt auch etwas. Wenn jetzt jemand sich überlegt, auch so eine Patenschaft vielleicht zu übernehmen, was würden Sie der Person jetzt sagen? Was sollte sie vielleicht auch bedenken oder welche Voraussetzungen braucht es?
Ich würde auf jeden Fall der Person mitgeben, dass es ein wirklich, wirklich schönes Ehrenamt ist, weil es eben so auf der Beziehungsebene läuft und man ist eben nicht die Person, die dem Kind sagen muss, bitte geh ins Bett. Pünktlich ist keine Schokolade, sondern man ist eher die Person, die dann auch die schönen Erlebnisse mitteilen kann, die eine Vertrauensperson ist. Also wirklich ein tolles Ehrenamt, das Spaß macht mit Kindern. Was noch dazu kommt, ist, dass man so 2 bis 3 Stunden Zeit pro Woche haben soll, sollte grob, das kann man sich auch ein bisschen einteilen. Wir haben Paten und Patinnen, die teilen sich alle 2 Wochen einen Samstag ein zum Beispiel oder einen Sonntag und sagen, dann habe ich eben einfach mehr Zeit. Andere Paten und Patinnen kommen einmal die Woche abends oder nachmittags vorbei oder gucken, dass sie in ihrer Mittagspause, wenn sie Homeoffice machen, mal vorbeischauen. Also auch da ist es zeitlich super flexibel. Aber so ganz grob sollte man sich so 2 bis 3 Stunden pro Woche einteilen können. Auch wenn das dann eben alle 2 oder 3 Wochen mal mehr ist und die Zeit dazwischen gar nicht. Man braucht ein erweitertes Führungszeugnis. Da kriegt man von uns auch ein Dokument, dass man es kostenlos beantragen kann. Das geht fürs Ehrenamt ganz gut. Ansonsten sollte man Spaß und Motivation mitbringen, Familien zu unterstützen und möglichst auch viel Wertschätzung für Familien, die in schwierigen Lebenslagen sind, weil die Eltern geben ihr Bestes für ihre Kinder, egal in welcher Situation sie sind, und holen da auch ganz häufig das Beste für ihre Kinder raus. Aber das ist eben manchmal was anderes, als sich unsere Ehrenamtlichen vorstellen oder als man sich vorstellt, weil man eben zu 5 in einer oder zu 6 in einer 40 oder 50 Quadratmeter Wohnung mit wenig Geld einfach nicht das Gleiche für ein Kind ermöglichen kann, wie andere Eltern das vielleicht können.
Und es sind dann einfach ganz andere Belastungen, die da dahinter stecken, mit denen man auch umgehen muss, ja. Also Verständnis, Wertschätzung, Lust, sich zu engagieren, all das trifft auf Sie zu, Frau Kindler. Sie scheinen viel Freude an Ihrer Tätigkeit zu haben. Was würden Sie vielleicht noch Menschen raten, die vielleicht überlegen, das zu machen?
Ja, also ich denke eben auch, was Frau Klemm schon kurz angesprochen hatte oder was für mich auch wichtig ist, ist kulturelle Aufgeschlossenheit. Weil wenn es Familien aus einem ganz anderen Kulturraum sind, dann merkt man ja auch, wo da die Unterschiede liegen und wo man vielleicht selber so ein bisschen Distanz auch dazu hat. Also ich sage jetzt mal so ein sehr traditionelles Rollenverhalten vielleicht, so patriarchalisch eventuell. Oder jetzt bei meiner Familie, die sind inzwischen deutsche Staatsbürger. Ja, seit letztem Jahr haben das also geschafft. Und ich habe ihnen gesagt, ja, sie müssen jetzt auch wählen gehen, wenn sie schon deutsche Staatsbürger sind. Und das war für die zunächst mal irgendwie total außerhalb jeglicher Vorstellungskraft. Ich habe dann gesagt, ja, ich begleite euch und so. Die Mutter hatte Angst, dass man da lange anstehen muss und dass es irgendwie gefährlich ist wegen vieler Menschen und so. Und da habe ich gesagt, nein, also ihr habt ja da diese Benachrichtigung bekommen, die hatten sie da irgendwie verschmissen. Aber wir haben dann rausgefunden, wo das Wahlbüro ist. Und ich bin dann also mit allen, sind wir dann zu fünf dahin marschiert und haben dann ihre Stimme abgegeben. Und hinterher waren sie ganz stolz, dass sie da sich beteiligt hatten und waren auch auf das Ergebnis dann, waren sie darüber ganz zufrieden damit.
Also nicht nur für die Kinder, auch für die Eltern und nicht nur Nachhilfe in der Schule, sondern auch in Sachen Demokratie.
Ja, genau, ganz genau, in Sachen Demokratie. Ich meine, es ist schon sehr wichtig, denke ich auch, dass sie natürlich auch mit unseren Wertvorstellungen dann vertrauter werden und sehen, was es auch bedeutet, wenn man jetzt in Deutschland lebt und eben auch die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Also auch wenn sie natürlich familiär in ihrem Kontext, jesidischen Kontext, dann sehr stark eingebunden sind und das für sie eine große Bedeutung hat. Aber man lebt dann so zwischen diesen zwei Welten und gerade das Verständnis so von Demokratie, was es auch für Möglichkeiten bietet, das finde ich dann auch sehr wichtig.
Also es öffnet die Welten von beiden Seiten, es erweitert den Horizont von beiden Seiten, einmal von der Familie, einmal von Patin und Paten. Und insofern ist doch das eine gute Sache, wenn man sich aufeinander zubewegt und auch mal sich einfach öffnet.
Genau.
Also wir verlinken auf alle Fälle auch bei uns in den Shownotes auf ihre Website. Dann kann man da auch Kontakt zu Ihnen aufnehmen, wenn man Interesse hat, eine Patenschaft zu übernehmen oder auch als Familie sich eine Patin, einen Paten wünscht. Ich sage danke Ihnen beiden, dass Sie heute hier waren und uns so viel erzählt haben. Einmal Ihnen, Frau Kindler, dass Sie uns da Einblick gegeben haben.
Ich kann jedem empfehlen, auch sich um eine Patenschaft zu bemühen. Das ist schon eine sehr gewinnbringende Erfahrung.
Und Ihnen auch danke, Frau Klemm, dass Sie hier waren.
Danke für Ihre Zeit und die Einladung.
Vielleicht haben wir ja den einen oder die andere neugierig gemacht, selbst eine Familienpatenschaft zu übernehmen. Den Kontakt finden Sie bei uns in den Shownotes. Und damit sage ich Tschüss für heute. Das war's bei Total Sozial.
Total Sozial. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom MKR.